Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, es ist alles gut. Es ist viel los bei uns tatsächlich irgendwie. Viele Themen, viele Veranstaltungen. Und ja, ich kann irgendwie gar nicht glauben, dass der April jetzt auch fast schon wieder vorbei ist.
Krass, oder? Ich meine, es ist ein Drittel des Jahres um. Wie schnell ging das denn bitte?
Ja.
Es ist also wirklich, also dieses Jahr 2026 würde ich gerne zurückgeben. Und nochmal neu anfangen, mit ein bisschen Zeit und ein paar schöneren Dingen, die passieren.
Na, so schlimm ist es nicht. Es passiert halt irgendwie viel.
Und deswegen auch heute eine, na, ich will jetzt nicht sagen Jubiläumssendung, aber es ist ja schon ein Jubiläum, kann man sagen. Ne? Also.
Ja, es ist nämlich tatsächlich jetzt auch fast schon wieder ein Jahr her, dass Schwarz-Rot sozusagen an die Regierung gekommen ist, dass das Kabinett vereidigt wurde und wir eine neue Bundesregierung haben, die jetzt eben auch schon gar nicht mehr so neu ist. Und das haben wir als Anlass genommen, doch mal so ein bisschen Bilanz zu ziehen und zu gucken, was ist denn in diesem Jahr gerade eben auch digitalpolitisch, das interessiert uns ja nun besonders, so passiert und was vielleicht auch noch nicht.
Ja, genau. Und genau ein Jahr später ist eben der richtige Zeitpunkt. Das kann man schon mal so sagen. Wir haben ja immer normalerweise so nach 100 Tagen wird mal geguckt, was macht denn da eigentlich wer? Aber in einem Jahr, da kann es schon ein bisschen was geben und wir wollen mal schauen. Uns wurde ja viel versprochen. Wie viel davon wurde schon umgesetzt? Wie viel ist auf einem guten Weg? Und wo ist es dann vielleicht doch eher Stacknabel? Vielleicht mal ein ganz kurzer Blick auf die Zahlen. Deutschland liegt im EU-Vergleich bei der Digitalisierung nur auf Platz 14 von 27. Nicht so gut, ne? Gleichzeitig verfügen nur rund 49% der Bevölkerung über grundlegende digitale Kompetenzen. Vielleicht auch nicht ganz so gut. Naja, und da gibt es halt leider auch nicht wirklich nennenswerte Fortschritte in den vergangenen Jahren, obwohl wir jetzt alle so Bock auf KI haben.
Ja, genau. Also ich denke, so manche Themen merken wir ja auch immer wieder selber auch im Alltag, ne? Besonders so digitale Verwaltung. Da sind wir immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Gleichzeitig gibt's Fortschritte beim Glasfaserausbau. Also wir sehen, es ist so ein bisschen ein Hoch und Runter. Und genau, wir nehmen uns das Ganze jetzt diese Folge einfach mal ein bisschen genauer vor.
Genau, aber vorher gibt's natürlich wie immer erstmal Neues aus der digitalen Welt. Und auch da ist viel zu tun.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, und in unserer ersten News geht es auch gleich um das Thema dieser Folge, nämlich unsere digitalpolitische Bilanz zu einem Jahr Bundesregierung. Wir haben am 23.04. unseren Digitalpuls vorgestellt und diese Analyse zieht eben genau diese Zwischenbilanz der Digitalpolitik nach knapp einem Jahr Bundesregierung mit einem sehr klaren Ergebnis. Die Fortschritte sind da, aber die Umsetzung bleibt eben bei vielen Themen oft noch hinter den Erwartungen zurück, wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, es ist ja auch bisher erst ein Jahr rum. Also es wäre ja auch komisch, wenn jetzt sozusagen alles schon umgesetzt wäre, dann hätte ja die Bundesregierung jetzt die nächsten 3 Jahre gar nichts zu tun. Ne? Also nur um das nochmal so ein bisschen auch ins Verhältnis zu setzen. Von 22 bewerteten Vorhaben erhalten tatsächlich aktuell nur 6 grünes Licht von uns. Jeweils 8 werden mit Gelb und Rot bewertet. Viele Maßnahmen sind, wie gesagt, angestoßen, entfalten aber einfach noch nicht die gewünschte Wirkung. Positiv bewertet der ECO die Einrichtung des Digitalministeriums und Initiativen wie die Rechenzentrumsstrategie des Bundes. Das Ministerium bündelt Verantwortlichkeiten und die Rechenzentrumsstrategie schafft eine ambitionierte Grundlage zum Ausbau digitaler Infrastrukturen. Negativ bewertet der ECO die Digitalpolitik im Hinblick auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Hier kritisiert der Verband vor allem, dass die Bundesregierung beim Thema Social-Media-Verbot auf nationale Lösungen setzt und nicht auf ein abgestimmtes europäisches Vorgehen. Außerdem bleibt es unklar, ob Beschwerdestellen, die gefährliche Inhalte im Netz erkennen und filtern, weiterhin im Kinder- und Jugendplan gefördert werden. Auch die Branche fällt ein kritisches Urteil. Wir haben nämlich neben unserer eigenen Analyse auch noch eine Umfrage gemeinsam mit CIVI unter IT-EntscheiderInnen in Deutschland durchgeführt. Und in diesem Eco-Branchenpuls, so heißt die Umfrage, bewerten über die Hälfte der befragten IT-EntscheiderInnen die Digitalpolitik aktuell mit mangelhaft oder ungenügend. Das ist schon ein ziemlich hartes Urteil. Der größte Bremsfaktor bleibt aus Sicht der Wirtschaft tatsächlich die Bürokratie. Das ist tatsächlich auch nicht so überraschend, aber eben ein deutliches Ergebnis. Rund 75% sehen hier tatsächlich das zentrale Problem. Und unser Eco-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme fordert deshalb vor allem mehr Umsetzungstempo, weniger Doppelregulierung und spürbare Entlastungen für Unternehmen.
Ja, und auch in der nächsten News wird es ganz aktuell und es geht auch wieder um noch mehr Bürokratie und noch mehr Monitoring und noch mehr Daten. In einem Gesetzesentwurf zur Speicherung von IP-Adressen, das das Bundesjustizministerium ins Kabinett gebracht hat und das jetzt letzte Woche am 22.04. im Kabinett beschlossen wurde, künftig sollen Anbieter IP-Adressen und Portnummern für 3 Monate speichern, um Strafverfolgungsbehörden den Zugriff zu erleichtern. Ergänzend können auch weitere Verkehrsdaten verarbeitet werden, allerdings nur auf Anfrage durch Sicherheitsbehörden. Der Zugriff soll dabei klar begrenzt werden, unter anderem auf Behörden wie das Bundeskriminalamt oder den Verfassungsschutz. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für den Zugriff präzisiert, etwa durch einen stärkeren Bezug zu konkreten Straftaten. Politisch wird der Entwurf als wichtiger Schritt für mehr Sicherheit im digitalen Raum bewertet, so betont Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Man schließe damit eine gefährliche Lücke in der Strafverfolgung. Kritik kommt aus der Internetwirtschaft. Der Eco zum Beispiel warnt vor rechtlichen Unsicherheiten, hohen Kosten und Risiken für Grundrechte. Aus Verbandssicht droht der Entwurf, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu verfehlen und eine anlasslose Datenspeicherung durch die Hintertür einzuführen, so eine Art Datenspeicherung live, ohne klaren Mehrwert für die Strafverfolgung dabei. Zudem könnten durch die Speicherung und Verknüpfung von Daten umfassende Nutzungsprofile entstehen, während der tatsächliche Nutzen der Daten oft nur kurzfristig gegeben sei. Deswegen fordert der Eco, den Entwurf in der aktuellen Form nicht weiter zu verfolgen und stattdessen auf gezielte rechtskonforme Maßnahmen zu setzen. Also fast ein Jahr Bundesregierung Schwarz-Rot, fast ein Jahr viel, viel Digitalpolitik, Zeit Bilanz zu ziehen. In den News haben wir es gerade schon gehört. Der Eco hat das getan mit, ich nenne es mal vorsichtig, relativ vernichtenden Ergebnissen der Umfrage unter Entscheiderinnen und Entscheidern in der IT-Branche. Aber die Zahlen zeigen, es gibt Fortschritte. Digitalisierungsindex, der ist zuletzt gestiegen, aber sagen wir mal vorsichtig, eher schrittweise als grundlegend.
Genau, und auch in unserer Analyse, unserem Digitalpuls, haben wir ja gesehen, es ist einiges passiert. Einige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag sind tatsächlich auch schon umgesetzt, andere auf dem Weg. Und ich denke, es lohnt sich da jetzt nochmal ein bisschen dahinter zu schauen, auch gerade mit dem Digitalministerium zusammen, was jetzt gerade alles noch so in der Mache ist.
Im Gespräch.
Thomas Jatzombek ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung und damit einer der zentralen politischen Akteure, wenn es um die digitale Transformation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland geht. Er hat langjährige Erfahrungen aus dem Bundestag, insbesondere in den Bereichen Digitalpolitik, Innovation und Raumfahrt. Und er gilt als jemand, der technologische Entwicklung nicht nur politisch begleitet, sondern aktiv mitgestaltet. Nach einem Jahr Bundesregierung steht das BMDS nun vor der entscheidenden Phase. Aus Ankündigungen müssen sichtbare Fortschritte bei der digitalen Verwaltung, in der Infrastruktur, bei der Cybersicherheit und bei der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland werden. Gleichzeitig zeigen Umfragen und Analysen aus der Wirtschaft ein gemischtes Bild der bisherigen Bilanz. Deswegen sind wir sehr froh, dass Sie heute Zeit für uns haben. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo, Thomas Jatzombek.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Jatzombek, wir haben parallel zu dieser Aufnahme eine Umfrage unter IT-Entscheiderinnen und Entscheidern durchgeführt und gefragt, wie Sie die Digitalpolitik der Bundesregierung nach einem Jahr bewerten. Wenn Sie selbst jetzt eine Schulnote geben müssten, so von 1 bis 6, welche wäre das und woran machen Sie die fest?
Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn man sich selber Noten gibt. Das müssen andere tun. Und da wir Dienstleister sind, ist es wichtig, was unsere Kunden denken. Das ist meine Philosophie dahinter. Ich habe ja auch Ihre Umfrage gesehen und ehrlicherweise überrascht mich das Ergebnis auch gar nicht. Aha. Denn logischerweise jeder, der IT-Projekte macht, der weiß, das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man sie aufgesetzt hat und bis sie dann auch ausrollen. Und der Rollout wird jetzt vor allem zum Ende dieses Jahres beginnen und Anfang nächsten Jahres. Und wir sind jetzt genau in der Phase, die Dinge zu machen. Dass der Ist-Zustand miserabel ist, dessen bin ich mir total bewusst. Und das ist ja auch genau die Aufgabe, die wir haben, das zu ändern.
Genau, und der Trick ist ja irgendwie, Sachen aus dem Koalitionsvertrag sind angestoßen, das geht jetzt sozusagen in die Umsetzung und deswegen klafft da natürlich so ein bisschen eine Lücke zwischen Anspruch und auch Wirklichkeit in der ganzen Sache. Wo sehen Sie aktuell die größte Lücke?
Ich weiß nicht, ob es diese eine Lücke gibt. Also wir haben ja eine Menge zu tun. Wir müssen in der gesamten Bundesregierung einfach IT-Verfahren sauber aufsetzen. Also meine feste Philosophie ist, wenn man Prozesse sauber aufsetzt, dann kriegt man auch saubere Ergebnisse. Mhm. Und das ist genau das, was wir jetzt in diesem ersten Jahr getan haben. Stichworte dabei sind der Deutschland-Stack, mit dem wir Grundprinzipien und Standards definieren, aber auch der Zustimmungsvorbehalt, mit dem wir die durchsetzen können. Und zentrale Projekte wie zum Beispiel die EUDI-Wallet oder bei dem Thema KI machen wir den Agentic AI Hub mit Kommunen und Startups. Wir machen aber auch eine Plattform, wo wir mit SAP und Telekom eine zentrale Bürger-App entwickeln. Wir haben eine Genehmigungsplattform, jetzt einen Probebetrieb in NRW und Hamburg, womit wir bei Infrastrukturverfahren die Genehmigungszeiten halbieren können, komplett auf Open Source, auch natürlich KI-basiert. Mhm. Das sind jetzt die Projekte, an denen wir gearbeitet haben. Und wenn die jetzt das Licht der Welt erblicken, glaube ich, dann wird auch Leute sagen, ihr habt da gute Dinge auf den Markt gebracht. Da jedenfalls auch selbstkritische Analyse bisher.
Herr Zomek, wir beide haben ja auch so ein bisschen eine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben uns das ein oder andere Mal unter anderem auf Bühnen beim ECO getroffen. Das war alles eine Zeit, da haben wir immer gesagt, eigentlich braucht es ein Digitalministerium, damit die digitalen Fäden mal sozusagen an einer Stelle zusammenlaufen und da auch richtig gesteuert werden kann. Endlich haben wir dieses Digitalministerium. Jetzt ist die Frage, wie viel Durchsetzungskraft gibt es überhaupt gegenüber anderen Ressorts? Wie sehr würden Sie sich da vielleicht mehr wünschen oder wie gut läuft es?
Also niemand gibt irgendwas freiwillig ab. Klar. Das ist in der öffentlichen Verwaltung so, aber in anderen Bereichen des Lebens ja auch schon mal. Und deshalb haben wir hier auch im letzten Jahr natürlich unsere Position noch erstmal uns erarbeiten und auch manchmal erkämpfen müssen. Aber das haben wir getan. Wir haben seit Dezember den sogenannten Zustimmungsvorbehalt. Das heißt, jedes IT-Verfahren, was ein anderes Ministerium baut, das muss erstmal von uns grünes Licht bekommen. Und wir sind jetzt auch schon mit den ersten Verfahren befasst. Wir bauen parallel dazu eben jetzt den Deutschland-Stack auf, der einfach Grundprinzipien, Datenformate, aber auch bestimmte Kernkomponenten enthält. Beide Dinge gehören untrennbar miteinander zusammen. Und damit können wir jetzt tatsächlich auf alle Vorhaben, die jetzt neu kommen, Einfluss nehmen und schauen, dass die auch nach vernünftigen Standards laufen. Insofern haben wir da eine sehr große Wirkmächtigkeit, was das betrifft. Und da es allein in den Kommunen über 20.000 Altverfahren gibt, ist klar, das wirkt sich jetzt auf die neuen Dinge aus, die kommen. Stichwort zum Beispiel Plattform für das Thema Sozialstaat oder eben auch unsere Bürger-App.
Also insofern gut, dass es das Digitalministerium gibt und es gibt genug Handlungsspielraum bzw. Möglichkeiten. Jetzt haben wir ja ein Jahr Digitalministerium bzw. ein Jahr schwarz-rote Koalition ziemlich genau und wir ziehen in dieser Folge vom Ohr am Netz so ein bisschen Bilanz. Deswegen würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal durch so ein paar wichtige Bereiche gehen und wir fangen einfach mal mit KI und digitaler Souveränität an. Wenn wir jetzt nach einem Jahr Digitalministerium auf das Thema KI gucken, welche konkreten Maßnahmen wurden angestoßen oder auch schon umgesetzt und wo steht Deutschland heute beim Einsatz und bei der Entwicklung von KI im internationalen Vergleich?
Ja, wir haben mehrere Blöcke sozusagen, in denen wir arbeiten. Mhm. Wir sind verantwortlich für das Thema nationale Umsetzung des AI Acts, also der KI-Verordnung der Europäischen Union. Da sind wir im Parlament, unser Vorschlag ist da. Wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen, ohne Sonderlocken, möglichst mit nur einem Ansprechpartner für jedes Unternehmen. Gleichzeitig sind wir in Brüssel dabei, Stichwort Omnibus, dafür zu kämpfen, dass das europäische Regelwerk beim Thema künstliche Intelligenz einfacher wird. Der zweite Block, den wir haben, ist die Frage, wie kann man Rechenzentren errichten? Wir haben jetzt vor 3 Wochen im Kabinett die Rechenzentrumsstrategie beschlossen. Insbesondere der Netzanschluss ist ein Thema. Zu komplizierte Genehmigungsverfahren ist ein Thema. Aber wir sehen auch immer mehr Widerstände vor Ort gegen Rechenzentren. Ja. Wir ermöglichen die Beteiligung an Gewerbesteuern. Das ist ein zweiter Block. Der dritte Block ist, dass wir selber KI-Verfahren einsetzen. Unsere Genehmigungsplattform zum Beispiel, Spark, kann ich gerne auch mehr zu sagen. Aber auch in den Kommunen, wir haben jetzt 9 Startups mit 20 Kommunen, die ganz unterschiedliche Lösungen mal vertesten, um diese ganze alte Software zu erneuern. Das sind 3 große Maßnahmen. Blöcke quasi, in denen wir unterwegs sind.
Dann komme ich mal ganz kurz auf den zweiten zu sprechen, nämlich digitale Infrastrukturen. Also der Bau von Rechenzentren wäre auch noch auf meiner Liste hier gewesen mit den wichtigen Themen. Lokaler Widerstand, das klassische Not-in-my-Backyard-Thema, vermute ich mal, so wie bei Windrädern vorm Gartenzaun. Die wollte auch nie einer haben, aber alle wollten grüne Energie. Aber wenn wir jetzt mal schauen, dass wir mehr Rechenzentren hier vor Ort haben wollen, dann haben wir ja ein großes Problem, wo die Betreiber auch immer wirklich die Stirn in Sorgenfalten legen, das Thema Stromkosten. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten oder Ideen oder eine Handhabe, um da ein bisschen wettbewerbsfähiger zu werden?
Die Stromkosten sind bei uns nie als das zentrale Problem adressiert worden. Das zentralere Problem ist der Netzanschluss. Das liegt einfach daran, dass es sehr viele sehr spekulative Anträge gibt auf Batteriespeicher. Batteriespeicher sind ja gut, aber es ist so, dass jeder Anträge schreiben kann, ohne dass man prüft, ob das wirklich ernst gemeint ist. Und da hat sich also eine Industrie von Glücksrittern herausgestellt, die jetzt die ganze Antragsschlange verstopft mit Anträgen, die sie wahrscheinlich dann glauben, weiterverkaufen zu können, die jedenfalls keine Absicht haben, wirklich Batteriespeicher zu bauen. Und darunter leiden gerade die Rechenzentren sehr stark, weil man dann in dieser Schlange quasi hinten steht und nicht an den Anschluss kommt. Wir sehen auch, dass neue Rechenzentren jetzt geplant werden, auch mit eigenen Kraftwerksblöcken. Mhm. In Frankfurt gibt es jetzt das erste, wo E.ON mit 61 Megawatt einen eigenen Kraftwerksblock auf dem Gelände baut. Insofern funktionieren die Dinge dann auch Hand in Hand miteinander. Und das Thema Abwärme ist halt auch nicht immer realistisch möglich. Im Idealfall kann man die gesamte Abwärme nutzen. Die Telekom hat gerade in München mit 10.000 GPU ein Datacenter gebaut. Da wird das hervorragend gemacht, steht mitten im Wohngebiet quasi. An anderen Orten, wo das nächste Wohngebiet weit weg ist, ist es allerdings schwierig. Und da müssen wir auch ein Stück flexibler werden.
Ja, und auch im Sommer ist natürlich schwierig, wenn keiner so wirklich Heizenergie braucht, sondern eher Kühle bräuchte. Kommen wir mal zu einem weiteren wichtigen Bereich, digitale Verwaltung. Da müssen wir schneller werden. Das ist absolut klar. Das ist sozusagen auch eine Möglichkeit zu zeigen, wie gut dann die digitalpolitische Steuerung funktioniert. Sie haben schon den Deutschland-Stack erwähnt und damit auch interoperable Lösungen. Die Konzepte liegen auf dem Tisch. Im Koalitionsvertrag ist unter anderem das Once-Only-Prinzip angelegt. Also das hilft natürlich ungemein. Man muss sich als Bürger einmal irgendwo registrieren und dann ist man eben da. Wie kommt man da schneller voran? Was glauben Sie, wo stehen wir da gerade? Wie viele Meter haben wir noch zu gehen?
Ja, für uns sehr wichtig ist die sogenannte ID-Wallet. Mhm. Das wird also den elektronischen Ausweis quasi auf dem Handy ablösen können. Der Ausweis hatte das Problem, dass nur ein Viertel der Leute das am Ende genutzt haben, weil man ihn auch sehr selten braucht. Und dann ist häufig der PIN vergessen und man weiß nicht, welche App es ist. Und deshalb ist die Idee hinter der ID-Wallet, dass man da erstmal nicht nur den Ausweis reinlegen kann, auch den Führerschein, Fahrzeugschein, Gesundheitskarte. Und wir haben über 100 Partner aus der Wirtschaft, zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel. Dann kann man an diesen Self-Checkout-Kassen sich direkt als über 16 schon erklären, wenn man mal eine Flasche Wein mit im Warenkorb hat. Und das Produkt werden wir zum 2. Januar starten. Da haben wir sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, auch gerade um die Themen Security und Privacy hier auch wirklich auf höchstem Level zu adressieren. Manche Probleme dieser EU-Lösung für den Jugendschutz gerade, die werden wir damit nicht haben. Da ist unser Produkt deutlich komplexer aufgebaut. Und insbesondere kann man auch sein Portemonnaie zu Hause lassen, weil es wird dann auch funktionieren, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrzeug kontrolliert wird, dann sind elektronische Fahrzeugschein und Führerschein ein Ersatz für die Plastikdokumente. Und das ist eine wichtige Voraussetzung.
Ja, und selbst wenn man das Portemonnaie noch dabei hat, weil man es dabei haben möchte, es ist deutlich dünner, endlich. Ich habe so viel Plastik in meinem Portemonnaie. Jetzt hatten Sie eine Sache gerade schon gesagt, dass der große, ich sag mal, Hemmstein in Sachen in digitale Infrastrukturen und Bau neuer Rechenzentren da auch so die Warteschlange ist, also die Bürokratie, die sehr, sehr lange dauert. Bürokratieabbau ist ja sowieso ein ganz wichtiges Thema. Es gibt eine vom ECO durchgeführte Survey-Umfrage unter IT-Entscheiderinnen und Entscheidern. Da haben 75% gesagt, Bürokratie ist die größte Hürde der deutschen Digitalpolitik. Wie sehen Sie das und was haben Sie konkret, ich sag mal, in petto in den nächsten 12 Monaten vielleicht, damit sich das verbessert?
Wir haben also insgesamt 2 Ansätze. Der eine ist, wir wollen Bürokratie deutlich reduzieren. Steht im Koalitionsvertrag 25% der Bürokratiekosten für Unternehmen. Dafür haben wir mit der Modernisierungsagenda und auch nochmal mit den Ländern gemeinsam eine zweite Modernisierungsagenda föderal aufgesetzt. Wir haben auch schon eine ganze Reihe Maßnahmen initiiert, mit denen tatsächlich spürbar Bürokratie zurückgeht. Da werden es über 100.000 Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen werden nicht mehr erforderlich sein. Gerade beim Thema Bauen haben wir starke Erleichterungen. Für all das, was wir aber am Ende nicht abgeschafft bekommen, für alles das wollen wir Verfahren automatisieren. Und das machen wir jetzt mit unserer Bürger-App, das machen wir mit den KI-Projekten in den Kommunen, das machen wir mit der Genehmigungsplattform. Das Automatisieren von Vorgängen hat schon eine sehr zentrale Bedeutung.
Ich sag mal so, Sie persönlich, was glauben Sie, wann ist man da so weit, dass man als Bürger, jetzt nochmal zurück zum anderen Bereich, sich wirklich einmal anmeldet und dann eben online ganz viel machen kann und da auch einen deutlichen Bürokratieabbau spürt?
Dafür gibt es eben nicht diese eine Lösung, sondern da spielen verschiedene Dinge zusammen. Wir brauchen eben diese Wallet für eine eindeutige Identifizierung, gleichzeitig auch als sicheren Dokumentenspeicher.
Die haben wir im Januar, wenn es gut läuft, ne?
Genau. Und das Projekt wird auch eng geführt beim Minister selbst. Das ist auch einer der Gründe, warum Digitalministerium gut ist, weil da müssen alle Projektverantwortlichen im 2-Wochen-Takt beim Minister selber antreten, der auch sehr stark im Projekt nachbohrt, auch technisch nachbohrt. Und das wird ganz anders geführt, als man das vielleicht von dem einen oder anderen Bundesminister sich in der Vergangenheit hat vorgestellt.
Gut zu hören, Herr Jatzombek.
Also wir brauchen die Wallet für die Identifikation und für den Dokumentenspeicher. Zum Zweiten müssen wir aber auch an diese ganzen Verfahren ran. Hier gehen wir jetzt wiederum 2 Wege. Die eine ist mit der KI-Plattform und der Bürger-App haben wir ein System oder bauen wir gerade ein System auf, Das crawlt sich quasi durch all diese ganzen kommunalen, aber auch durch andere Bundesbehörden, durch all diese Angebote durch und macht dann mit einem KI-Agenten gesteuert eine verständliche und einfache Antragstellung. Nicht so wie heute häufig diese Formulare, die kaum jemand verstehen kann. Und schiebt das dann sozusagen an die Schnittstelle des Verfahrens jetzt in dem ersten Schritt. Wir kommen umgekehrt aber auch von der Basis und machen jetzt sozusagen die Revolte von unten, indem wir jetzt die Kommunen ertüchtigen mit den KI-Startups, die teilweise wirklich ganz spannende Lösungen für Probleme bauen, wo wir wirklich Jahre und Jahrzehnte lang mit völlig veralteter Software ungelöst waren. Und deshalb ist das so eine Bewegung von zwei Seiten aus, die wir jetzt gerade machen.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den hatten Sie an verschiedenen Stellen jetzt auch schon angesprochen, ist das Thema Regulierung und Umsetzung. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind gerade dabei, dafür zu sorgen, dass der Omnibus fährt und dafür zu sorgen, dass eben EU-Recht harmonisiert europaweit eben auch in Deutschland durchgesetzt wird. Jetzt haben wir auch wieder viele Unternehmen, die sagen, dass eben die Regulierung zur Herausforderung wird, gerade bei Themen wie Digital Services Act oder NIS II, ist eben oft nicht die Regulierung selbst das Problem, sondern die Umsetzung in Deutschland. Wie wollen Sie zukünftig sicherstellen, dass aus Regulierung kein Standortnachteil wird? Und wo hat Deutschland aus Ihrer Sicht zuletzt unnötig Komplexität geschaffen? Vielleicht auch mal ein Negativbeispiel, Herr Zumbeck.
Ja, diese gesamte EU-Bürokratie bereitet mir schon wirklich sehr große Sorgen. Und wenn wir hier anfangen, bei uns selber Regeln abzubauen, werden ständig wieder neue auf uns draufgeworfen. Cyber Resilience Act und Digital Fairness Act und Digital Networks Act. Und da gibt's überall gute Gründe für solche Dinge zu machen. Aber Brüssel neigt dann leider dazu, nicht zu sagen, wir machen mal 5 Kernprinzipien, sondern Brüssel neigt dazu zu sagen, wir machen 150 Seiten mit ultra kleinteiligem Zeug. Und darunter leiden wir, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien. Die müssen das alles in nationale Gesetze umsetzen, die müssen Vollzugsbehörden dafür befähigen. Aber darunter leiden natürlich auch vor allem die Unternehmen, weil es ohne Volljuristen kaum noch zu schaffen ist. Und das ist echt ein Drama. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, mit dem Omnibus-Verfahren in Europa zu erleichtern. Das bringt auch etwas. Also jetzt zum Beispiel beim Thema KI wird es jetzt Erleichterungen für kleine und mittelständische Unternehmen geben. Wir haben bei dem Thema Hochrisikosysteme nochmal eine Anpassung der Frist um ein Jahr. Wir haben auch manch unsinnige oder von vielen als Hürde wahrgenommene Auflagen rausgenommen, zum Beispiel diese KI-Fortbildungspflichten in Unternehmen. Nichtsdestotrotz, das reicht alles vorne und hinten nicht. Und ich glaube, da müssen wir in Europa auch nochmal deutlich stärker auftreten. Der Bundeskanzler sieht das ähnlich, weil in dem Moment, wo wir ein paar bürokratische Dinge abgebaut haben, kommen gleich wieder im Faktor 10 neue Dinge hinten dran. Unser Prinzip ist nationale Umsetzung so schlank wie möglich. Das haben wir jetzt bei allem, was wir hier geerbt haben, auch gemacht. Bei der KI-Verordnung jetzt zum Beispiel. Das ist für uns schon das Prinzip. Es ist aber auch so, bei Themen wie Datenschutz gibt es auch Länder, die einfach den Vollzug nicht ordentlich regeln und sich damit auch einen Standortvorteil verschaffen. Und da sind wir in Deutschland natürlich immer korrekt und sagen, naja, wenn es diese Regeln gibt, müssen die auch irgendwie befolgt werden. Und es ist kein Zufall, dass so viele von den großen Tech-Unternehmen ihren Europasitz in Irland haben. Das liegt sicherlich nicht nur daran, dass da das Gras grüner und die Butter frischer ist.
So, ein weiteres wichtiges Thema, Herr Zombeck, Cybersicherheit. Das ist ja eine besonders sensible Frage, weil einerseits wollen wir alle Sicherheit und andererseits wollen wir aber auch natürlich unsere persönlichen Daten geschützt wissen. Und man muss da irgendwie Sicherheit und Vertrauen in der Balance halten und zusammenbringen. Jetzt haben wir gerade vorhin auch schon hier in dieser Folge über den neuen Gesetzesentwurf zur IP-Adressenspeicherung erwähnt. Wie finden Sie die richtige Balance und was wirkt beziehungsweise aus Ihrer Sicht messbar, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in digitale Netze zu steigern? Ich meine, so eine Nachricht wie, wir speichern jetzt die IP-Adressen, was meinen Sie dazu? Hilft das, Vertrauen zu schaffen?
Ich glaube, dass das Thema Speicherung der IP-Adressen wichtig ist, damit am Ende diejenigen, die Missbrauch betreiben, auch identifiziert werden können. Mhm. Das erleben wir natürlich sehr breit, auf ganz unterschiedlichen Layern. Und gerade auch, was das Thema Social Media betrifft, gibt es ja auch viele, die hier am Ende Opfer werden, aus den verschiedensten Richtungen. Ja, wenn jemand auf einer Bewertungsplattform schreibt, mit 5 verschiedenen Fake-Accounts, in dem Hotel waren Bettwanzen, dann kann man natürlich als Unternehmer sofort erkennen, dass die Buchungszahlen zurückgehen, weil Leute davor Angst haben. Also im Privaten gibt es das unter Schülerinnen und Schüler, ja. Mobbing, Bullying, die wirklich Kinder an den Rand des Wahnsinns bringen. Also es gibt eben auch all diese negativen Effekte und wir haben ein einfaches Regelwerk überall anders, dass wir nämlich sagen, du bist ein freier Mensch, du kannst machen, was du willst, du hast aber eine Verantwortung und wenn du Mist baust, dann musst du damit rechnen, dass wir dich auch erwischen und dass du dann zur Verantwortung gezogen wirst. Und deshalb ist die IP-Adressspeicherung ein geeignetes Mittel, denn hier werden keine Inhalte irgendwelcher Kommunikation gespeichert. Hier wird auch nicht gespeichert, wer wem wann welche irgendwie WhatsApp-Nachrichten geschickt hat. sondern es wird nur gespeichert, wer ist hinter einer IP-Adresse. Und auch darauf ist der Zugriff wiederum noch mit weiteren Restriktionen versehen, was man eben erst dann wirklich abfragen wird, wenn jemand tatsächlich Mist gebaut hat.
Herr Zommer, jetzt haben wir ein Jahr Digitalministerium. Wenn Sie jetzt so zurückgucken auf Ihre Zeit im Digitalministerium, hätten Sie sich's leichter vorgestellt oder sind Sie überrascht, wie gut es dann vielleicht doch vorangeht und funktioniert? Weil ich meine, wie gesagt, wir haben uns schon diverse Male in den letzten bestimmt 10 Jahren auf Bühnen gesehen und immer gemeinsam gesagt, es muss mal irgendwie ein bisschen Fahrt aufnehmen, wir müssen hier schneller werden.
Weder noch. Ich glaube, ich hatte einen relativ realistischen Blick darauf, dass das wirklich eine echte Aufgabe ist. Und das ist es auch. Und der Aufbau unseres Ministeriums ist ja auch nicht auf der grünen Wiese entstanden, sondern wir haben ungefähr 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Aus Innenministerium, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium vor allem. Das heißt, das sind auch genau diejenigen, die auch über viele Jahre schon die IT-Projekte gemacht haben. Und deshalb ist auch das, was Carsten Wildberger macht, insbesondere auch ein Stück Kulturarbeit. Nämlich auf eine neue Reise zu gehen, auch mit einer neuen Philosophie. Ich treffe viele, die sind sehr motiviert und die sagen, endlich kann ich meine Dinge machen. Endlich habe ich auch einen Ansprechpartner, der meine Sprache spricht. Endlich gibt es auch einen Minister, der sich für unsere Themen interessiert. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich auch umgewöhnen müssen. Und wenn wir so eine Philosophie bringen, zum Beispiel im Deutschland-Stack zu sagen, die Menschen müssen unsere Produkte lieben, es muss Spaß machen, dann merke ich jetzt, das dringt jetzt auch durch. Das war vorher keine Philosophie, da hat man gesagt, das soll nicht so kompliziert sein. Das heißt, statt 10 Seiten Rechtstexten kamen dann 7 Seiten Rechtstexte. Und die Philosophie zu denken, die Menschen, die das nutzen, die sollen daran Spaß haben und Freude haben, ist eine völlige neue Kultur und Philosophie. Und ich glaube, da sind wir in diesem einen Jahr schon ein ganzes Stück weit gekommen. Wir sind auch mit Projekten schon ein Stück weit gekommen. Der Beweis wird sich jetzt ergeben, wenn dann irgendwann zum Ende dieses Jahres, zum Anfang nächsten Jahres, sehr zentrale Projekte wirklich auch live gehen. Und daran lassen wir uns dann auch messen, wie gut es funktioniert hat.
Super.
Aber der Weg jetzt war schon echt ein ordentliches Stück Arbeit.
Also, wenn wir uns in einem Jahr jetzt hier an dieser Stelle wieder hören werden, lieber Herr Zombeck, ich sag mal, an welchen 3 Dingen würden Sie festmachen, wir waren da erfolgreich? Also was sind Dinge, die in den nächsten 12 Monaten aus Ihrer Sicht dann, ich sag mal, produktisiert werden, in die Strecke kommen, erreichbar und machbar sind? Und woran würden Sie sich dann gerne messen lassen?
Das sind natürlich unsere großen Produkte jetzt, wie die EUDI Wallet, die im Januar starten wird. Das ist ein zentrales Produkt. Die Plattform mit der Bürger-App und gibt übrigens auch ein Web-Interface, nicht nur eine App. Das ist ein zweites Produkt, ist auch ein Test für einen Ansatz, sozusagen von oben nach unten sich durchzucrawlen. Und ich würde mich sehr freuen, weil das auch mein persönliches Leib- und Magenthema ist, wenn wir mit den KI-Startups, mit denen wir in die kommunale IT reingehen, wenn wir da wirklich Lösungen finden, die überzeugen. Und ich sehe welche, die jetzt wirklich überzeugen, bei komplizierten Themen wie Pflegeantrag sehr viel einfacher machen, in der Verarbeitung vor allem. Und wir da Produkte finden, die auch skalieren, die dann nicht nur in 1, 2, 3 oder 4 Städten laufen, sondern wo wir vielleicht 50 Städte und mehr erreichen. Und das haben wir bisher noch nicht geschafft, solche Lösungen zu skalieren. Und da wäre ich persönlich auch ein Stück weit stolz, wenn wir das schaffen.
Thomas Jatzombek ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Mit ihm haben wir über ein Jahr Bilanz gesprochen, ein Jahr Digitalministerium, über viele Themen, die sozusagen angeschoben sind und dann jetzt in die Fläche kommen. Herr Zombeck, wir hören uns in einem Jahr hier wieder, wenn wir uns zwischendurch nicht auf der einen oder anderen Bühne begegnen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit.
Das werden wir bestimmt. Vielen herzlichen Dank.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Ja, jetzt haben wir ja mal die Perspektive aus dem Ministerium gehört. Die zeigt natürlich, ja, viele Vorhaben sind angestoßen. Man ist sich dort ja der Themen auch bewusst. Strukturen sind aufgebaut. Das hat natürlich auch alles ein bisschen seine Zeit gebraucht, um die Prozesse eben in Bewegung zu bringen.
Und trotzdem stellt sich natürlich gerade nach einem Jahr die Frage, und die ist entscheidend, kommt das alles dann wirklich auch bei den Unternehmen an?
Ja, denn genau dort entscheidet sich ja eben, ob Digitalpolitik dann am Ende auch ihre Wirkung entfaltet im Alltag von Unternehmen bei Investitionen und Innovationen.
Genau, und deswegen hören wir jetzt nochmal, was denn die Internetwirtschaft sagt, wie deren Zwischenbilanz nach einem Jahr aussieht.
Im Gespräch.
Ja, Oliver, du vertrittst ja als Vorstandsvorsitzender von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft, einen großen Teil der digitalen Wirtschaft in Deutschland, vom Rechenzentrumsbetreiber über Netzunternehmen bis hin zu Plattformen und digitalen Dienstleistern. Das heißt, du beobachtest ja seit Jahren sehr genau, wie politische Rahmenbedingungen die digitale Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland beeinflussen. Jetzt nach einem Jahr Bundesregierung hat der ECO-Verband eine aktuelle Branchenbilanz zur Digitalpolitik vorgelegt, mit durchaus kritischen Tönen, etwa bei Bürokratie, Infrastruktur und Umsetzungsgeschwindigkeit. Umso spannender ist jetzt natürlich heute dein Blick darauf und deine Einordnungen dazu. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt hier zu sprechen. Herzlich willkommen beim Ohr am Netz.
Vielen Dank, Sidonie. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, Oliver, wir haben ja parallel zu dieser Aufnahme eine Umfrage unter IT-EntscheiderInnen und Entscheidern durchgeführt, gemeinsam mit Civi, und gefragt, wie sie die Digitalpolitik der Bundesregierung nach einem Jahr bewerten. Wenn du selber eine Schulnote vergeben müsstest, von 1 bis 6, ganz klassisch, welche wäre das und warum?
Also ich würde wohl eine Schulnote 4 vergeben, weil ich finde, dass man anerkennen muss, dass einige wichtige Weichenstellungen vorgenommen worden sind. Es ist auch einiges passiert. Aber auf der anderen Seite ist es bedauerlicherweise so, dass die Aufgaben, die in Sachen Digitalisierung vor uns liegen, auch enorm groß sind und größer werden. Man muss fairerweise auch anerkennen, dass geopolitische Krisen, Kriege, die nun keiner vorhersehen konnte, die Aufgabe nicht unbedingt leichter machen, Stichwort Energie und Energiekosten. Aber es gibt eine Reihe von Punkten, die man angegangen hat. Wenn wir zum Beispiel auf das Thema, das ja für uns besonders wichtig ist, digitale Infrastrukturen schauen. Wir haben eine Rechenzentrumsstrategie gesehen vom Digitalministerium, die ich grundsätzlich auch gut finde. Wir haben zum Thema Breitbandausbau das Eckpunktepapier zur Kupfer-Glas-Migration und zur TKG-Novelle gesehen, auch das ein wichtiger Schritt. Wir haben im Thema digitaler Staat- und Verwaltungsdigitalisierung gesehen, dass wir beim Thema digitale Identitäten vorankommen. Es gibt einen konkreten Zeitplan für die EU-ID. Also das alles neben ein paar anderen Punkten positive Entwicklungen an richtigen und strategisch wichtigen Punkten. Aber auf der anderen Seite, und da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, viele Dinge, die noch liegen geblieben sind, die im Koalitionsvertrag vorgesehen sind, aber ja teilweise noch gar nicht, teilweise zeitverzögert angegangen wurden und das eben in einer Zeit, in der es extrem auf Geschwindigkeit, auf Innovationsgeschwindigkeit für den Standort Deutschland ankommt. Und deswegen komme ich über die 4 leider nicht hinaus.
Naja, mit der 4 bist du immerhin sogar noch einen Tick besser als unsere IT-EntscheiderInnen. Da sind tatsächlich über 50% haben hier ein mangelhaft bis ungenügend gegeben. Das ist schon ein ziemlich bitteres Bild. Das heißt, ja, du hast im Grunde ja jetzt schon so einen kleinen Realitätscheck uns geliefert, mal so gesagt, was ist konkret besser geworden, was ist vielleicht noch irgendwie unverändert geblieben, wo sind noch To-Dos offen. Also man sieht ja aber auf jeden Fall, dass auf Seiten der Wirtschaft offensichtlich man sich schon Sorgen macht. Wenn wir mal uns ein bisschen den Standort Deutschland im Wettbewerb angucken. Viele Länder investieren ja massiv gerade in digitale Infrastruktur, du hast es genannt, in das Thema KI. Wo verliert denn Deutschland aktuell konkret an Wettbewerbsfähigkeit und in welchen Bereichen ist der Abstand vielleicht schon kritisch geworden?
Ja, ich glaube, die Antwort auf die Frage, die zeigt auch nochmal ganz gut, du hast es ja erwähnt, warum die Unternehmen selbst das nochmal deutlich kritischer beobachten als ich. Für die Unternehmen, für die Wirtschaft ist entscheidend, was kommt wirklich an. In meine Bewertung fließt natürlich auch ein bisschen mit ein, wo sind Stellschrauben möglicherweise schon in die richtige Richtung gedreht worden. Aber das Ergebnis kommt noch nicht in der Fläche, kommt noch nicht bei den Unternehmen in der Wirtschaft an. Die Unternehmen beurteilen das, was sie direkt merken. Und da kann ich durchaus verstehen, dass es zu diesen schlechten Schulnoten kommt, weil nochmal, vieles ist zwar angegangen worden, aber es passiert noch nichts, wo die Wirtschaft wirklich merkt, hier ändern sich Dinge einschneidend. Nicht? Und da sind wir dann auch bei deiner nächsten Frage, Standort Deutschland. Das Thema Verwaltungsdigitalisierung ist weiterhin eines der absoluten Top-Themen. Und das ist eben auch ein Thema, das konkret Auswirkungen auf den Ausbau digitaler Infrastrukturen, auf die Rechenzentrumskapazitäten in Deutschland hat. Denn Stichwort, was kommt bei den Unternehmen an? Es dauert nach wie vor viel zu lange, bis Genehmigungsverfahren tatsächlich auch zu Ende geführt werden. Wir brauchen 2 bis 4 Jahre, bis überhaupt Genehmigungen erteilt werden. Das Thema der Netzanschlusszusagen für Strom dauert viel zu lange, haben wir ja alles in Studien herausgearbeitet, bis zu 7 Jahre. Das ist natürlich nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Und das sind dann die Themen, die eben Verwaltungsdigitalisierung und Bürokratieabbau hier ganz konkret für die Internetwirtschaft und für die digitalen Infrastrukturen betreffen. Und daran merkt man dann halt eben, da passiert noch nichts. Ja, und das ist nicht nur ärgerlich, sondern es erklärt, warum die Wirtschaft so schlechte Schulnoten vergibt, die Digitalwirtschaft insbesondere. Und gleichzeitig wirft es uns zurück, weil es in diesem internationalen Wettbewerb um Deutschland als KI- und Digitalstandort eben vor allen Dingen auf Zeit ankommt. Ja, wir brauchen zu lange. Wir haben im Moment ein Innovationsfenster und wenn wir das nicht nutzen, weil Bürokratie und Genehmigungsprozesse es verhindern, dann werden wir international weiter zurückfallen.
Ja, Bürokratie ist tatsächlich auch der Punkt, den rund 75% unserer IT-Entscheider, Entscheiderinnen in der Umfrage als größte Hürde benennen, also mit ganz, ganz großem Abstand. Ne? Also insofern deckt sich das tatsächlich auch mit deiner Einschätzung. Jetzt, Bürokratie ist ja das eine, Regulierung ist das andere große Thema. Wir sagen ja häufig nicht, die Regulierung selbst ist das Problem, sondern ihre Umsetzung in Deutschland. Wenn man sich solche Themen wie NIS 2 oder auch den Digital Services Act anguckt, wo kippt denn Regulierung aus deiner Sicht aktuell in einen echten Standortnachteil?
Naja, ich würde schon sagen, es ist beides. Es ist natürlich auch die Umsetzung, aber der Umsetzung voraus geht ja der Umstand, dass wir auf EU-Ebene, auf Brüsseler Ebene in den letzten 10 Jahren zugesehen haben, zwar in einer aktiven Position, weil wir versucht haben, die Dinge mitzugestalten, aber am Ende des Tages zuschauen mussten, wie Digitalregulierung immer komplexer, immer unübersichtlicher wurde und für die Unternehmen mit immer mehr Fragezeichen und immer mehr Hürden und Bürden verbunden war, anstatt einen innovationsfreundlichen Rahmen zu schaffen. Das ist eigentlich das Kernproblem. Und wenn man dann wenigstens, und da muss man dann fairerweise sagen, ja, hier hat die Bundesregierung einiges richtig gemacht, sagt, auf der nationalen Ebene, auf der Umsetzungsebene, legt man uns nicht noch zusätzlich Steine in den Weg, dann ist das zwar schön, das ist auch gelungen, zum Beispiel bei der Zuständigkeit für den Data Act, der jetzt zentral bei der Bundesnetzagentur aufgehängt wurde, genauso wie die Zuständigkeit für KI. Das heißt, die Wirtschaft hat nur eine Behörde als Ansprechpartner. Das ist auch gut und richtig. NIS 2 ist mehr oder weniger so umgesetzt worden, wie es auch die Richtlinie vorsieht. Das heißt, man hat nicht versucht, da irgendwie durch Goldplating es besonders hübsch und besonders gut zu machen. Es ist umgesetzt worden, allerdings mit starker Verzögerung. Aber immerhin, das sind alles Pluspunkte, aber die können nicht aufwiegen, dass der Ausgangspunkt, nämlich die komplexe, überregulierte Ausgangslage, dadurch eben nicht beseitigt werden kann. Und das ist etwas, mit dem die Branche weiterkämpft. Unabhängig von Themen wie Verwaltungsdigitalisierung, Bürokratieabbau etc., kommt das eben einfach noch on top. Und das macht es der Wirtschaft und dem Standort Deutschland eben nochmal schwerer. Und jetzt kann man sagen, gut, damit haben andere europäische Länder auch zu kämpfen, das ist richtig. Wir haben in Deutschland eben dann noch ein paar besondere Standortnachteile, Stichwort Bürokratie, Stichwort Verwaltungsdigitalisierung und Stichwort hohe Energie- und Stromkosten. Und das führt eben dazu, dass wir im internationalen europäischen Vergleich leider deutlich zurückfallen.
Stichwort Digitalministerium, Oliver. Der ECO hat das jahrelang gefordert und hat dann natürlich jetzt auch die Einrichtung eines eigenständigen Digitalministeriums mit klaren Kompetenzen, eigenem Budget und ressortübergreifenden Befugnissen ausdrücklich begrüßt. Wie ist denn da deine Bilanz jetzt nach einem Jahr Digitalministerium? Wird dieses Haus dem Anspruch bislang gerecht oder sehen wir hier eher neue Koordinationsprobleme statt echter Steuerung?
Ich würde nicht sagen, anstatt. Also grundsätzlich bin ich froh, dass wir es haben. Grundsätzlich bin ich vor allen Dingen auch mit den Menschen, die dort arbeiten, mit den Fachleuten, die ihr Handwerk, glaube ich, sehr gut verstehen, sehr zufrieden. Wir haben dort tolle, verständnisvolle Ansprechpartner. Wir haben kurzen Draht. Und es gibt viele Dinge, Stichwort Rechenzentrumstrategie, die ich wirklich gut finde und wo ich das Gefühl habe, man hat jetzt wirklich nicht nur erkannt, dass etwas passieren muss, sondern man setzt auch im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen der Durchgriffsrechte, die das Ministerium hat, auch um. Das ist aber gleichzeitig die Downside, weil wir es weiterhin mit verteilten Kompetenzen zu tun haben. Bestes Beispiel ist das Thema künstliche Intelligenz, das ja aus meiner Sicht bedauerlicherweise eben nicht exklusiv im Digitalministerium aufgehängt ist, sondern wir haben auch noch die Zuständigkeit im Forschungsministerium, im Wirtschaftsministerium. Und da haben wir es dann wieder bei einem so zentralen Thema, bei dem wir die Chance haben, wirklich jetzt standortpolitisch aufzuholen und eine Chance mal am Schopfe zu ergreifen, die Verteilung auf 3 Ministerien. Und das ist natürlich bedauerlich und bremst das Digitalministerium, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle aus. Wir sehen ja auch dann teilweise das Kompetenzgerangel, wie sich das in den Medien widerspiegelt zum Forschungsministerium. Und das ist natürlich einfach verschwendete Energie und das sind unschöne interministerielle Kabeleien. Wenn wir die nicht hätten, könnten wir uns voll fokussieren auf KI, Anwendungen auf Ausbau digitaler Infrastrukturen als digitales Rückgrat für KI. Und insofern ist das sicherlich schade. Aber nochmal, ich bin froh, dass wir es haben. Ich bin froh, dass wir die Ansprechpartner dort haben. Und ich habe das Gefühl, dass man dort wirklich nicht nur mit Mut, sondern ja auch mit viel Dynamik entscheidende Stellschrauben im Moment dreht.
Jetzt, wenn du mit Mitgliedsunternehmen sprichst, wir haben ja zu Anfang festgestellt, die Noten sind relativ schlecht, die Unternehmen der Bundesregierung in Sachen Digitalpolitik ausstellen. Hat sich aus deiner Sicht das Vertrauen in die die digitale Standortpolitik der Bundesregierung im letzten Jahr eher verbessert oder verschlechtert?
Das kommt so ein bisschen darauf an, mit wem man spricht. Ich glaube, wenn man mit den Unternehmen spricht, die auch so ein bisschen aufgrund ihrer Größe vielleicht auch näher an der Politik sind, dann habe ich schon das Gefühl, dass dort Licht am Ende des Tunnels gesehen wird, dass man auch in den Unternehmen erkennt und anerkennt, dass die Bundesregierung daran arbeitet, Digitalisierung jetzt voranzutreiben und eben so ein paar entscheidende Stellschrauben tatsächlich zu drehen. Ich kann aber auch gut verstehen, und das macht ja nicht nur den Großteil der ECO-Mitglieder, sondern den Großteil der deutschen Wirtschaft aus, dass mittelständische Unternehmen, die keine eigenen Leute in Berlin sitzen haben und die das alles danach bewerten, was kommt bei mir im Unternehmen an, dass die das etwas pessimistischer sehen. Und damit sind wir auch genau bei dem eigentlichen Thema. Die Politik, die Bundesregierung muss jetzt dringend dafür sorgen, dass das, was sie angegangen hat, auch tatsächlich bei den Unternehmen ankommt. Und das, was sie noch nicht mal angegangen hat, jetzt nicht nur schnellstmöglich angegangen wird, sondern dann auch umgesetzt wird, damit die Unternehmen merken, dass etwas passiert. Und ich glaube, eins der Themen, an dem man das besonders gut festmachen kann, ist das Thema Datenschutz und Datenschutzaufsicht. Denn das ist ein Thema, das alle Unternehmen, nicht nur in der Digitalwirtschaft, sondern die gesamte Wirtschaft angeht. Alle Unternehmen arbeiten mit Daten. Stand heute muss de facto jedes Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Die Bundesregierung hat in ihrer Strategie zur Staatsmodernisierung gesagt, sie will das angehen. Sie will diese deutsche Ausnahmeregelung, die es ja ist, die es in keinem anderen Land Europas so gibt, abschaffen. Der Koalitionsvertrag hat auch vorgesehen, die Aufsicht über den Datenschutz für die Wirtschaft bei dem Bundesdatenschutzbeauftragten zu zentralisieren. Auch das ist noch nicht passiert. Und als drittes Puzzleteil hat man auf europäischer Ebene mit dem Digital Omnibus Package versucht, auch da den Datenschutz zu vereinfachen. Alles drei ganz wichtige und ganz richtige Punkte, an die man ran muss. Aber es passiert nichts. Und das merken die Unternehmen, dass trotz der Ankündigungen da bisher nichts ankommt. Und das wäre eigentlich ein relativ leichtes Beispiel, wo man mal digitalpolitisch, in dem Fall datenschutzpolitisch, etwas umsetzen könnte, wo die Unternehmen sofort merken würden, hier ändern sich Dinge im Positiven, hier wird uns Entlastung zugesprochen, hier werden Dinge vereinfacht und einfacher gemacht, anstatt immer komplizierter. Und das wäre in meinen Augen ein Thema, das bei mir Priorität Nummer eins hätte, um mal etwas zu tun, was auch wirklich bei der Wirtschaft ankommt.
Ja, Oliver, letzte Frage. Wenn du der Bundesregierung jetzt so drei ganz konkrete Prioritäten für die nächsten 12 Monate, also das zweite Jahr Bundesregierung, mitgeben müsstest, welche wären das?
Also zunächst mal, und das habe ich ja eingangs gesagt, ist da der Fokus richtig gelegt worden, KI-Grundlagen und Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Und dort sind einige Weichen richtig gestellt worden. Da muss man jetzt dranbleiben, die Rechenzentrumsstrategie auch umsetzen, so schnell wie möglich eben auch den Industriestrompreis für Rechenzentrumsbetreiber ermöglichen. Auch das ist ja weiterhin nicht passiert und einer der größten Standortnachteile im Bereich digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Der zweite Punkt ist Verwaltungsdigitalisierung und Bürokratieabbau. Ja, auch das, ja, wir haben es vorhin besprochen, zahlt direkt ein auf Genehmigungsverfahren, auf bürokratische Vorgänge bei Genehmigungen für neue Rechenzentrumsflächen. Das wäre mein zweites Thema. Und das dritte Thema, da schließe ich gleich an, an das, was ich eben gesagt habe. Im Bereich Datenschutz haben wir die Chance, Dinge zu vereinfachen, deutsche Sonderlocken abzuschneiden und die Aufsicht auf Bundesebene zu konzentrieren. Und da muss man sich dann auch einfach mal durchsetzen. Wir wissen alle oder viele wissen, dass das natürlich ein Dorn im Auge der Landesdatenschutzbehörden ist. Kann ich aus deren Sicht auch verstehen. Aber da muss man dann einfach mal durch, wenn man Erleichterungen für die Wirtschaft schaffen will, dann muss das bis zu einem gewissen Teil auch einfach disruptiv passieren, sonst bewegt sich nichts. Das wären so meine drei Punkte, die ich auf meiner Agenda ganz weit oben hätte.
Ja, es ist einiges passiert nach einem Jahr Bundesregierung in Sachen Digitalpolitik, aber es sind eben auch noch ganz schön viele Aufgaben offen und Bretter zu bohren. Und ganz wichtig ist, dass wir jetzt endlich mal in die Umsetzung kommen und Unternehmen vor allem merken, dass positive Effekte bei ihnen ankommen. Das wäre so ein bisschen meine Quintessenz aus der Einordnung von Oliver Süme, unserem ECO-Vorstandsvorsitzenden. Vielen Dank, Oliver, für das Gespräch.
Sehr gerne, Sidonie.
Bald. Ja, wie schon mehrfach in der Folge gehört und auch im Interview eben, die Rückmeldungen aus der Branche sind deutlich und auch eindeutig und einheitlich. Themen wie Bürokratie, Umsetzungsgeschwindigkeit und Infrastruktur bleiben zentrale Herausforderungen. Da muss also auf jeden Fall noch was passieren. Gleichzeitig entsteht Fortschritt nicht nur durch politische Programme, sondern auch durch Initiativen aus der Wirtschaft und der Community selbst.
Ja, gerade im Technologiebereich sehen wir ja auch, wie sich Netzwerke bilden, die Innovation aktiv vorantreiben und den Austausch stärken. Ein Beispiel dafür ist die Initiative, die gezielt IT-Entscheiderinnen und Entscheider zusammenbringt.
im Gespräch.
Nico Bender ist Diplom-Informatiker, Executive MBA und mehrfacher Gründer, unter anderem vom TechRider Summit, bei dem IT-Expertinnen und Experten über die Trends, Herausforderungen und neuesten Technologien von morgen sprechen. Wir sprechen jetzt über dieses Festival. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Nico.
Ja, hallo Sven. Schön, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns auch sehr, unter anderem auch aufs Festival. Jetzt haben wir ein Jahr Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Da sind viele digitalpolitische Entscheidungen getroffen worden und Veränderungen auf den Weg gebracht worden. Aber andererseits stehen natürlich die Communities nicht still. Die organisieren sich selbst, um Deutschland und Europa digital weiter nach vorne zu bringen. Naja, und du hast mit einigen IT-Communities zusammen das Tech Riders Festival aufgebaut. Was ist es genau und wie trägt es dazu bei, damit wir in Deutschland und Europa vorankommen?
Tja, was mich da geritten hat, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Jetzt hier 2,5 Monate oder was vor dem Event, da geht der Stresspegel wieder richtig hoch. Ja. Und ich denke mir so, hättest du doch nur irgendwie so einen einfachen 9-to-5-Job dir genommen. Aber es macht auch total Spaß, weil wie du ja sagst, vor einem Jahr hat dieser Spirit begonnen, vor 1,5 Jahren vielleicht so. Und da hatte ich mich getroffen mit dem Marc, mit dem ich hier das Festival organisiere. Aha. Beim Cloudfest, großes Event mit über 12.000 Teilnehmenden, so für die Cloud-Branche. Wer hier im Eco-Ecke ist, der kennt das wahrscheinlich.
Ja, vermutlich.
Da habe ich mit den ganzen Verbänden, unter anderem auch mit dem Eco, da haben wir uns unterhalten und gemeint, eigentlich brauchen wir hier so ein niederschwelliges Festival, wo dieser Spirit entsteht, diese Aufbruchsstimmung und diese vielen super Communities, die wir in Deutschland haben, mal zusammengeführt werden, sodass wir nicht nur super Ideen haben, super Erfindungen, die nachher von anderen groß gemacht werden, skaliert werden und andere damit viel Geld verdienen.
Ja, oder in der Schublade verschwinden, wenn, wie in Deutschland so üblich, so fertig geforscht, nächstes Projekt.
Ganz genau, ja, ja. Und ich meine, wenn man einfach mal so schaut, wir haben das letztes Jahr gemacht beim TechRiders Festival, wir haben einfach mal recherchiert, was sind das eigentlich für Dinge, die hier in Europa erfunden wurden und wer benefitet jetzt eigentlich davon? Aha. Dann fängt das an von der Erfindung des Computers in Deutschland, mhm, über Linux, Skandinavien, mhm, geht aber auch über MP3, ne, mhm, Fraunhofer.
Ja.
Bis hin zu DeepMind. DeepMind, britisches Unternehmen, gekauft von Google. Das heißt, das zieht sich durch bis in die Gegenwart. Und ich verstehe es wirklich nicht, wieso kommt das, ja, dass wir hier wirklich die beste ausgebildeten Leute haben, super Dinge an die Rampe bringen, aber dummerweise der LKW, der sie abholt an der Rampe, der hat ein amerikanisches Kennzeichen. Das ist also so ein bisschen so dieser Spirit, den wir hier entfachen wollten. Und das haben wir dann am 3.7. letztes Jahr das erste Mal gemacht. Ich glaube, das organisiert sich ja von zwei Seiten. Mhm. Das BMDS organisiert sich. Die brauchen natürlich auch einen Moment, das Ganze hinzusetzen. Jetzt haben sie den Deutschland-Stack gebracht. Der wird übrigens bei uns am 17. und 18. Juni noch vorgestellt vom BMDS. Auf der anderen Seite aber eben diese Communities. Wenn ich Communities sage, meine ich damit Verbände, da meine ich Vereine, wo sich mittelständische Unternehmen organisieren und für Digitalisierung vorbereiten. Da gibt es Initiativen, die eigentlich gar keinen, ich sag mal, rechtlichen Mantel haben. Und alle die haben wir begeistert für das Event. Also so gesehen sind wir nicht die Veranstalter, sondern die Community ist Veranstalter. Rechtlich gesehen sind wir es natürlich.
Okay, aber am Ende geht es darum, ganz viele Tellerränder so dicht zusammenzulegen, dass alle mal drüber schauen und sehen, wie sie von anderen profitieren und vielleicht gemeinsam eine große Schwungmasse erreichen können, beziehungsweise dafür sorgen können, dass die guten Ideen, ich sag mal, hier bei uns zu Hause bleiben. Jetzt hast du gerade das BMDS ja schon erwähnt, die sind Schirmherr, Schirmministerium für TechRiders.
Ja genau, man darf, glaube ich, sogar Schirmherr sagen, das ist, glaube ich, politisch sogar korrekt.
Ja, das klingt nur komisch.
Ist es der Thomas Jatzombek, der dann bei uns auch die Konferenz eröffnen wird. Aha. Also das ist eine Menge Momentum gebracht. Das ist seit Anfang des Jahres, dass das BMDS Schirmherr ist. Und also es gibt jetzt nicht so die klare Aussage, genau deswegen haben wir das gemacht. Aber ich glaube, das, was wirklich gezogen hat und was wirklich begeistert hat und überzeugt hat, ist, dass wir eben diese Communities so zusammenbringen, dass wir ein Format geschaffen haben, wo sich wirklich ein hochkarätiges Line-up trifft.
Ja.
Also es sind ja bei uns CIOs, CTOs, CDOs von ja, DAX-Unternehmen, von wirklich namhaften Unternehmen, die sich bei uns treffen, aber eben nicht unter sich in der VIP-Lounge abhängen und Häppchen kauen, sondern zusammen mit allen No Ranks, No Titles in interaktiven Sessions versuchen, die Dinge nach vorne zu bringen.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Dinge. Also gib mal so ein bisschen einen Einblick, was ist dieses Jahr Thema bei euch beim TechRiders Summit?
Ja, also dieses Jahr ist ganz klar der Dr. Michael Müller-Wünsch, der CIO von Otto. Der hat bei den Hamburger IT-Strategietagen eine Rede gehalten, von der jetzt ganz viele CIOs, CTOs, CDOs sprechen, die überall zitiert wird. Und da ging es ihm darum, ja, Deutschland muss wieder mehr zum Makerland werden, nennt er das. Also raus aus der reinen IT-Konsumentenrolle in diese Rolle des IT-Betreibers. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, Betreibers, weil wir wollen auch der Treiber sein und der IT-Betreiber nicht nur erfinden, dann das Betreiben und Verdienen anderen überlassen und dann konsumieren, sondern eben auch selbst davon benefiten. Und der wird daran anschließen, an seine Rede bei uns dann auf dem Event und das dann in der Panel-Diskussion mit dem BMDS und einigen aus der Wirtschaft diskutieren. Und dann haben wir auch einen ganz greifbaren Case, wo sich mehrere mittelständische und große Unternehmen gemeinsam zusammengeschlossen haben, haben eine KI Plattform entwickelt und sagen, naja, wenn wir hier groß werden wollen, dann müssen wir das nicht irgendwie alle einzeln machen, klein, klein, sondern wir schließen uns hier zusammen und machen was Großes gemeinsam draus.
Das ist ein super Ansatz, weil so muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Auch da weiß ich aus eigenen Berichterstattungsfällen, irgendwie kann man auch mit den Kolleginnen und Kollegen von Otto reden. Die haben nämlich mit, fand ich den geilsten Titel, OGGPT, einen eigenen Sprachassistenten für das gesamte Unternehmen gebaut. OG Original Gangster, nein, Otto Group GPT natürlich. Die sind da auch relativ weit vorn und mit dabei. Also es geht im Endeffekt darum, wie wir unser Know-how, aber auch unsere Ressourcen so bündeln können, dass am Ende das Geld, was mit den digitalen Ideen verdient wird, auch wirklich hier verdient wird. Wer darf da alles noch mitspielen? Also kann man sich jetzt noch anmelden? Wer sollte da unbedingt dabei sein? Brich doch mal eine Lanze fürs Festival.
Ja, also wir haben dieses Jahr unsere Teilnehmerschaft. Eigentlich sind es zwei Zielgruppen, die diesmal teilnehmen. Wir haben also zwei verschiedene inhaltliche Angebote, weil es sind auch zwei Tage. Der erste Tag, der richtet sich wieder an IT-Entscheider. Da werden strategische Themen diskutiert. Wir haben dort viele CIOs, CTOs, wie ich gesagt habe. Da ist natürlich jeder eingeladen, wie ich gesagt habe. No ranks, no titles. Man sollte natürlich mit IT zu tun haben und nicht der IT-Anbieter sein, der auf dem Event rumläuft und eigentlich nur Kunden gewinnen möchte, weil das möchten wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass die Anwender, die hier betroffen sind, sich zusammenraufen. Und die sind alle herzlich eingeladen und da haben wir auch hier für euch einen Ticketcode, den kannst du ja vielleicht dann hier im Rahmen verteilen.
Ja, packen wir gerne die Shownotes auf jeden Fall, gar kein Thema.
Ja, und vielleicht nennen wir ihn einfach TechRiders-Ohr. Mit dem Ticketcode kann man sich dann anmelden und kann auch noch kostenlos teilnehmen. Am zweiten Tag, da geht es ein bisschen mehr in den Maschinenraum. Das ist neu, das hatten wir letztes Jahr so nicht gemacht. Aber wenn wir darüber reden, Deutschland muss ein bisschen mehr in die Hände spucken, wir müssen ein bisschen mehr was machen und Makerland werden, dann können wir nicht eine Konferenz machen, wo wir nur darüber reden, was man machen müsste, sondern ja, wir wollen auch ein bisschen mehr Maschinenraum, ein bisschen mehr zeigen, was gemacht wird. Und da sprechen wir noch mehr die Architekten an, die Principal Engineers, ja, Experten. Zum Beispiel zeigt da ein Kollege von Aumovio, der sagt, naja, Autos, die haben Lebensdauer von 15 Jahren. In 10 Jahren gehen wir davon aus, Quantencomputing ist da. Das heißt, wir müssen heute dafür sorgen, dass die Verschlüsselung so sicher ist, dass sie nach dem Quantencomputing noch immer nicht entschlüsselbar ist. Und zeigt, wie das Aumovio dann macht. Also Aumovio, wem es nicht sagt, ist Tochter von oder ein Spin-off von Continental, die also ganz viel Automotive-Software entwickeln. Ja, auf jeden Fall wird es spannend und alle sind herzlich eingeladen. Wir wollen, dass alle zusammenkommen und sind insofern sehr herzlich eingeladen, sich jetzt noch anzumelden.
Genau, und das Ganze ist am 17. und 18. Juni in Köln. Wir packen auch den Link nochmal in die Shownotes. Auf jeden Fall viel Vergnügen, ja, das wird es auf jeden Fall machen, aber eben auch viel vorankommen und viel hochgekrempelte Ärmel wünschen wir beim Tech Rider Summit 2026. Einer der Gründer von Tjanze, mit dem durfte ich jetzt über das Festival sprechen, Nico Bender, vielen Dank. Und ja, wir hören uns bestimmt nach dem Summit genau zu den Themen und auch damit, wie es denn jetzt vorangehen kann. Dank dir.
Ja, danke Sven. Es hat mir eine große Freude bereitet, hier dabei zu sein und von dem Event zu erzählen, sodass die ganze Arbeit dann nicht umsonst ist und man sich hier nicht von 9 to 5, sondern eben von 9 to 5, aber von 9 Uhr abends bis 5 Uhr abends aufs Kreuz legt.
Danke dir, Nico.
Ja, ein Jahr Bundesregierung ist fast rum. Ich denke, wir haben jetzt heute in der Folge gesehen, die Richtung ist gesetzt, die Weichen sind richtig gestellt, aber die Umsetzung bleibt eben oftmals noch die zentrale Herausforderung.
Tja, wir müssen mal irgendwie sehen, dass wir ein bisschen Tempo aufs Gleis kriegen und hier schneller vorankommen, damit wir eben nicht weiter so abgehängt sind im europäischen Vergleich, was die Digitalisierung angeht. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, mit so ein paar schönen Impulsen und Ideen die Bevölkerung mitzunehmen. Also die Menschen da draußen, die sich nicht so richtig doll für Digitales zu interessieren scheinen, beziehungsweise deren digitale Kompetenz auch noch hinter allen Möglichkeiten zurückbleibt. Ich glaube, man kann die begeistern, man muss sie eben nur mitnehmen.
Ja, vielleicht noch ein ganz passendes Bild zum Schluss. Wir haben ja im Herbst letzten Jahres eines unserer Interviews für das Ohr am Netz mit dem damals ganz neuen Digitalminister Carsten Wildberger geführt. Und dieses Interview fand tatsächlich noch in den provisorischen Räumlichkeiten des Ministeriums statt, einem alten Autohaus. Einfach deswegen, weil das Ministerium eben zu diesem Zeitpunkt noch gar keine eigenen Räume hatte. Also daran sieht man ganz schön, die brauchten halt auch einfach ein bisschen Zeit, ne? Also es mussten auch erstmal Strukturen aufgebaut werden. Vieles ist jetzt in Bewegung, aber halt noch längst nicht überall angekommen.
Dann würde ich sagen, spätestens in einem Jahr schauen wir mal wieder drauf. Dann sind sie raus aus dem Autohaus, drin im Ministerium und dann haben wir auch Geschwindigkeit auf der Strecke. Euch vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge hier vom Ohr am Netz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Ciao, Sidonie.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.